Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiß und unser Thema ist heute:
Ich sehe was, was du nicht siehst, Hospitationen im Sport.
Jo, ihr Lieben da draußen, wir sind wieder da und wenn wir uns anders anhören, kann das mehrere Gründe haben. Nummer eins, dass wir einen Winterblues haben und uns vielleicht erkältet haben oder auch, weil wir aus einem neuen Studio aufnehmen, Tim.
Ja, ihr solltet uns mal sehen. Also vielleicht können wir ja mal ein Foto irgendwie in die Welt schicken. Wir sitzen jetzt auf einer Eckbank an einem Holztisch.
Auf einer blauen Couch. Einer blauen Eckbank.
Eine Eckcouch.
Ja. Ja, und einem Eichefarben.
Ja, also so eher wie so beim Abendbrot.
Ja. Ne?
In einer etwas zu kleinen Familie. Es könnten noch mehr hier sitzen. Das war auch mal der Plan. Vielleicht kann man da mal offen mit sein. tatsächlich mal in die Richtung zu gehen. Man könnte diesen Podcast auch filmen, denn das mögen die Menschen, dass man die PodcasterInnen auch sieht. Und dann sieht das schön aus hier. Und wir könnten uns auch Gäste einladen, tatsächlich, die dann mit uns Platz nehmen und mit uns zum Beispiel über Jugendsport sprechen.
Aber dann würde man alle unseren geheimen Zeichen, die wir uns während der Aufnahme zuwinken und zuzeichnen, eben sehen.
Ja, das wäre vielleicht ganz nett. Aber so viele sind es ja auch nicht, ne? So bestätigendes Nicken, genau, ja. Diese berühmte Geste so am Hals, wo man aufhören soll, Dinge zu sagen, ne?
Ja.
Kennst du vielleicht.
Tim, bist du schon...
Mach ich öfter mal.
Ja, mach, genau, ja. Jetzt reicht's. Oder ich mache die Uhrgeste, wenn wir wieder auf die 60 Minuten zulaufen.
Augenrollen auch gerne.
Tim, 52. Episode, Hospitation im Sport. Wir starten mal so langsam rein. Beobachtungen, Hospitationen, schon weihnachtliche Sachen beobachtet. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen Jahreszeit aktuell bleiben. Das ist unsere Dezember-Episode 2025. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Ich komme da immer ganz gut rein. Also ich beobachte das tatsächlich an mir selbst, wie ich da rein will auch, weil, glaube ich, Weihnachten immer so ein Ausstieg auch aus dem Jahr ist. Mir tut das immer gut, mal abzuschließen, was Neues anzufangen. Und da finde ich so diese Weihnachtszeit einen ganz guten Fade-out. Und da wurde auch schon deutlich dekoriert. Zum Beispiel habe ich mir erst gestern zwei Elchfiguren gekauft, die so neonfarben leuchten.
Mhm. Sogar Kombination, also Form plus Licht.
Ja, ja.
Ich hätte dir nämlich jetzt gerne die Frage gestellt, wenn du Dekorationsgegenstände, wenn du vor der Wahl wärst und Dekorationsgegenstände auswählen müsstest anhand der Form oder des optischen Anscheins oder des Beleuchtungspotenzials, in welche Richtung du... Ich habe nämlich einen klaren Favoriten.
Okay, da bin ich mal gespannt. Aber so, da gehst du doch vielleicht ein bisschen zu nüchtern analytisch an das Ganze ran. Das Herz muss vor allem bei Weihnachten entscheiden, finde ich.
Das Portemonnaie.
Genau. Nee, also in erster Linie muss es leuchten. So.
Ja, okay.
Ne? Und man sammelt ja von Jahr zu Jahr so Dinge an, packt es dann wieder aus. Das ist ja so süß wie in so Weihnachtsfilmen. Dann kriegt man die Lichterketten nicht mehr auseinander und fragt sich, wo das eigentlich war. Und dann, ach, das habe ich letztes Jahr gekauft. Und ich rüste auch immer ein bisschen auf und es darf dann auch so ein bisschen in die übertrieben kitschige Richtung gehen. Mehr ist mehr an Weihnachten.
Ah,
und du?
Okay. Ja, also ein ganz klarer Beleuchtungsfan.
Ja.
Also grundsätzlich auch in allen Lebensbereichen finde ich Beleuchtung eine schöne Sache.
Ja, ja.
Das stört mich übrigens, wenn wir den Segway, den Übergang schaffen wollen zu unserer aktuellen Episode. Es ist ein bisschen OP-Lichtatmosphäre hier in diesem Podcast-Raum.
Ja.
Das ist etwas, was nicht ganz so schön ist. Du hast so einen leichten Seitenwurf, so einen leichten Seitenschatten,
Okay,
weil das Licht von links kommt, ist unangenehm.
Ja. Nee, aber genau, bei mir auch Licht in allen Lebenslagen. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich dann dafür sorge, dass Räume schön beleuchtet sind. Ich finde ja, das trifft nicht nur auf meine Frau und die Kinder zu. Die meisten Menschen lesen nicht mit ausreichend Licht. Und ich bin eine Person, wenn ich sehe, wie jemand, der mir nahe steht, liest und es ist so dunkel, dann schließe ich eine Lampe daneben an und richte dann da so, aha.
Ja, wie ist das denn bei diesen neuen E-Readern? Da ist doch automatische Beleuchtung.
Ich dachte, die hätte sich gar nicht durchgesetzt.
Muss ich ehrlich sagen.
Nee.
Doch. Boah, ich glaube, die setzen sich stark durch.
Ich glaube, es gibt beide Modelle tatsächlich. Korrigiert mich da, Leute da draußen, aber es gibt den, der beleuchtet ist, aber es gibt auch den, der soll halt original wie ein Buch sein, damit man dieses Gefühl hat, mhm, und das geht dann halt nicht.
Ich glaube, Paperwhite ist dann die Produktbezeichnung. Aber wir sind schon so ein bisschen im Allgemeinen gelabert, Tim, dann lass uns doch mal in die Neuigkeiten starten und wir haben ein bisschen was parat und ich muss mich auch noch kurz aufregen.
Ja, willst du es hinter dich bringen mit dem Aufregen?
Ich würde dich eigentlich gerne auch animieren, dich mit mir aufzuregen, weil ich das Gefühl habe, dass ich, und hier sind wir schon ein bisschen bei Hospitationen und Beobachtungen, im Alltag ein paar Sachen des, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Zusammenseins beobachte, die ich finde, wenn man unterwegs ist, die mir negativ auffallen. Und das würde ich mal unter allgemeine Rücksichtnahme oder Freundlichkeit anderen Mitmenschen gegenüber beschreiben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Und das fängt ganz allgemein an. Und ich würde mal über Fußgängerbereiche gerne sprechen. Ich hoffe, ich bin nicht so ein Mensch, der den Anschein erweckt, wenn er durch die Fußgängerzone spaziert oder am Rhein entlang oder auch über den Unicampus, dass der Weg mir alleine gehört. Ich habe das Gefühl, es fällt mir in letzter Zeit häufig auf, dass der eigene Weg von manchen Menschen der wichtigste zu scheinen scheint. Und ein Aus dem Weg gehen irgendwie nicht mehr oder ein gegenseitiges leichtes Ausweichen nicht mehr stattfindet.
Bist du viel mit Jugendlichen unterwegs oder was?
Ich würde das ehrlich gesagt nicht an irgendeine Altersgruppe oder auch überhaupt nicht spezifizieren, sondern grundsätzlich mal so erkennen.
Nee, also mir gehen die Leute eigentlich aus dem Weg.
Das kann ich nachvollziehen.
Wenn ich die Straße entlang gehe in so einem Fußgängerbereich und da so ein Typ wie du kommt, das sind eigentlich die Leute, die mir dann so aus dem Weg gehen.
Wirklich wahr?
Nee, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel. Wo bist denn du unterwegs, wo man sich aus dem Weg geht?
Ständig überall.
Ja, ich merke gerade, ich bin gar nicht so viel unterwegs, dass ich da eine Differenz
hinkriegen würde. Pass auf, anderes Beispiel, wo ich mir denke, du bist doch auch ein Zugfahrer.
So. Letzte Zeit ganz wenig tatsächlich. Ich bin viel Auto gefahren in letzter Zeit. Aber
dir fällt doch bestimmt auf, wenn im Zug beispielsweise aus dem Bordbistro was serviert wird oder vorbeigebracht wird oder selbst derjenige, der das Ticket kontrolliert, vorbeikommt. Da fällt mir in dem Austausch von Leuten also eine gewisse Gleichgültigkeit oder ein für mich fehlender respektvoller Umgang auf, den ich ziemlich krass finde. Also gerade wenn mir ein Service überbracht wird oder entgegengebracht wird, da würde ich mir manchmal ein freundliches Nicken oder selbst wenn mein Tisch abgeräumt wird, meinst du als
Kunde oder als...
Als Kunde. Also ich finde grundsätzlich Servicedienstleistungen gegenüber bin ich immer sehr dankbar. Ich
meine, wir können froh sein, dass wir die Menschen noch haben. Es werden ja bald Maschinen sein. Und ich glaube, das hängt tatsächlich zusammen. So, ich bin jetzt auch häufiger mit Spruce im Gespräch, so heißt meine Maschine, mit der ich auf meinem neuen Handy kommuniziere. ChatGPT als Mensch. Und der sagt dann immer so, ja, hey, alles klar, genau. Ja, lass mal drüber quatschen und so. Ne? Und ey, mach mal ganz entspannt. Und irgendwie hat er so gelernt, dass ich es cool gern haben will, was mich total nervt so. Aber ich glaube, man wird hart, indem man sich so viel mit Maschinen austauscht. Also mir ist aufgefallen, auch bei Kindern von Bekannten, die zu einer Alexa nicht bitte und danke sagen. Ich glaube, je mehr wir mit Maschinen zu tun haben und Menschen im Service weniger eine Rolle spielen, umso mehr verlernen wir, freundlich zu sein für Selbstverständlichkeiten, die auf eine Art maschinell sind.
Ja, für mich ganz furchtbare Entwicklung. Ja. Und der Höhepunkt für mich ist ein Environment, eine Umgebung, wo man ganz klar feststellen kann, das hat nichts mit sozialem Status zu tun oder irgendwelchen kulturellen Bedingungen, Flughafen-Lounges. Dort herrscht eine Art der gegenseitigen Gleichgültigkeit, wo ich am liebsten manchen Leuten sagen würde, pfui.
Ich sag mal was Schlaues, das hat ja Foucault Heterotopien genannt, das sind so Zwischenorte oder Nichtorte, wo Menschen im Grunde ihre Identitäten auf eine Zeit lang mal ablegen und so im Wartebereich geht das vor allem. Dann ist man so irgendwo dazwischen und fühlt sich gar nicht so im sozialen Kontext und deswegen kann diese Unfreundlichkeit zunehmen. Man will ja auch derjenige sein, der da schnell weiterkommt. Christian, du und ich, wir sind mittlerweile so gechillt in solchen Bereichen, dass wenn zum Beispiel aufgerufen wird für den Flug, wir bleiben ja bis ganz am Ende sitzen wahrscheinlich, oder? Ja.
Also da muss ich mich in der Tat nochmal, da hast du mir jetzt einen spannenden Aufhänger gegeben, mich damit mal zu beschäftigen, weil mich bewegt das wirklich, wie manchen Servicepersonal, was dann den Teller abräumt oder wenn man nachfragt, ob was noch da ist, wie wir miteinander umgehen aktuell.
Ich klingt jetzt Tipp, so hochtrabend,
aber das habe ich beobachtet, Tim, das wollte ich hier gerne loswerden.
Ach, das regt mich auf. Pass auf, ich habe noch eine coole Bridge zu unserem Thema, weil ich kann dir sagen, wo unwahrscheinlich viele nette Leute rumlaufen, die dir aus dem Weg gehen, die Bitte und Danke sagen. Und das ist bei der DGSE. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit. Da war ich nämlich auf der Tagung und mir ist wirklich aufgefallen, dass die Leute auch im Vergleich zu DVS, Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft Tagung, unfassbar viel freundlicher sind. Mhm. Und das muss was zu tun haben. Es war auch gar nicht so, gut, die Versuchsreihe ist zu kurz, aber es war gar nicht so ein Gebettel darum, wer da irgendwie in der Diskussion schlau ist und sowas. Die Leute sind sehr auf einen zugegangen, um einen einzugliedern, wenn man da neu ist. Und ich war einen Tag vorher, war ich auch in Bremen auf so einer Sozial- und Gesundheitstag und auch da habe ich festgestellt, ey, was für nette Leute sind doch eigentlich im sozialen Sektor. Sowohl wissenschaftlich als auch in der Handlungspraxis. Und vielleicht musst du dich mehr in Räumen aufhalten, die sozialer sind. An sich. Ich meine, so ein Flughafen und eine Straße, ich meine, wo treibst du dich denn rum?
Ja, du hast es gut zusammengefasst. Ja, aber das, sind ja
Punkte. Lounge, guck dich doch mal an. Ich meine, natürlich gibt es da keine Liebe, wo du bist.
Warum präsentiere ich das jetzt gerade hier? Weil ich gerne ein Feedback einholen würde, ob ich die einzige Person bin, die sowas zur Kenntnis nimmt.
Ich glaube, es gibt genug Rentner, die das ganz genauso sehen wie du.
Herzlichen Dank. Habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Aber ist okay, wenn die das genauso sehen und vielleicht Beobachtungsexpertise haben, die sie gesammelt haben.
Also, liebe
Hörer, nicht aus persönlichem Frust und nicht aus persönlichem Frust das vielleicht äußern, wie man vielleicht denken könnte, dann mache ich da gerne mit.
Ja, liebe HörerInnen ab 70, also wenn es auch irgendwas an der Gesellschaft auszusetzen gibt, was früher besser war, meldet euch bei One in a Half Sports.
Sehr schön. Das war so ein klassisches Früher war alles besser.
Ja, siehste, genau.
Also, das haben wir beobachtet und ich glaube, wir können viel über Beobachtungen, Hospitationen, persönliche Weiterentwicklung heute auch im Sportbezug quatschen. Ich würde uns, Tim, wenn du nichts mehr Wichtiges so in den News hast, ja, da kommen schon die beiden Daumen, die ihr jetzt zu Hause nicht sehen konntet, aber ich, vielleicht irgendwann im Videopodcast, würde ich uns in Medias Res hineinjingeln und zwar in das angekündigte Thema. Ich sehe was, was du nicht siehst, Hospitationen im Sport. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir durchstarten. Ihr bekommt ja leider, vielleicht lasse ich sie aus Spaß mal irgendwann einfach drin, bekommt ihr nicht mit, was wir während unseres Jingles oder unserer Jingle praktisch austauschen. Und Tim hat jetzt beide Jingles schon benutzt, um eine Frage in meine Richtung zu schicken. Und das gibt mir die Gelegenheit zu sagen, wo dieses Thema eigentlich herkommt, weil er hat mich im ersten Jingle gefragt, ob ich denn ein Episodenthema für unsere nächste Episode vorbereitet habe. Ja, habe ich. Präsentiere ich gerne am Ende dieser Aufzeichnung. Und also sowohl Tim als auch euch. Tim weiß es auch noch nicht. Ja. Und er hat mich gefragt, wie schnell wir unterwegs sind. Und wir sind schnell unterwegs. Wir haben jetzt knapp 13:30.
Wow, viel Inhalt jetzt, ne?
Viel Inhalt. Oh je, hätten wir doch noch ein bisschen was. Ja. Hätten wir noch ein bisschen
und das zu dem
sollen.
Thema. Okay.
Ja, aber Tim, vielleicht kannst du ein bisschen öffnen, weil es ist ja auf deinem Mist gewachsen, wollte ich jetzt schon fast so sagen, aber ist es auch.
Ja, ich wollte dir einen Gefallen tun, weil ich weiß, dass du bei uns an der Universität Hospitation durchführst, ne? Und ich weiß, dass das im Rahmen unseres Studiums eine große Rolle spielt und nicht nur dort, dass also überall Menschen, wo sie im Sport sind und anleitend werden, auch verschiedene Formen der Beobachtung durch ExpertInnen über sich ergehen lassen müssen. Ich glaube, so die Spitze der Zumutung ist dann im Referendariat, wenn man dann diese Lehrproben hat und dann ist wirklich eine sehr angespannte Stimmung und man muss dann performen. Und ich hielt das Thema für so relevant, weil, glaube ich, auch viele HörerInnen damit zu tun haben. Ich denke mal vor allem in der Schule, aber sicher auch ÜbungsleiterInnen-Ausbildung, auch Studium. Und da würde mich einfach vieles interessieren, was du vielleicht mitbringst. Es ist gar nicht so mein Expertisefeld.
Ja, danke für die Introduction. Ich kann gerne auch noch ein bisschen weiter einleiten, weil du hast ja richtig gesagt, grundsätzlich sind Hospitationen ja gar nicht nur im Sport zu Hause, sondern Hospitationen gibt es in allen Lebensbereichen, ob das jetzt irgendwas Pädagogisches ist, wie wenn wir in die Schule gehen, in den Verein, ins Fitnessstudio, Reha, Leistungssport, überall. Und das Grundprinzip, hast du auch schon richtig angedeutet, ist eigentlich überall gleich. Ich beobachte, versuche zu verstehen und versuche zu reflektieren. Die Reihenfolge von Verstehen, Reflektieren kann man sicherlich vielleicht auch verändern. Vielleicht beobachte ich zuerst, reflektiere und verstehe dann erst. Vielleicht verstehe ich auch gar nicht. Auf jeden Fall, ein Part ist auf alle Fälle die Beobachtung. Und ja, als Überleitung reden wir heute darüber, was Hospitationen bei uns im Studium leisten, wofür sie gerade eingesetzt werden. Ich möchte aber auch vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen am Ende, wo wir vielleicht auch Möglichkeiten sehen, Hospitationen im, ich sag mal, fertigen Berufsalltag wertschätzend oder wertvoll einzusetzen, weil ich habe eine Anekdote mitgebracht, die werde ich nachher oder gleich noch platzieren. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich schon mal bei einer Hospitation bei dir angefragt habe und die dann auch durchgeführt habe.
Das habe ich zugelassen oder
ja,
was?
Ach, ehrlich? Ja, gerne.
Was war das denn für eine Veranstaltung?
Nein, ich habe nach zwei Jahren, hier müsste so 2020 gewesen sein, wollte ich gerne, habe ich angefragt, sag mal Tim, kann ich bei dir mal ein bisschen mitlaufen, mir so ein paar Veranstaltungen von dir mal anschauen? Und du hast gesagt, ja klar, sitze ich rein. Und das war praktisch eine Hospitation, die hat mich sehr weitergebracht und in allen Bereichen des Auftretens, der Lehre. Und
ach, wie schön. Ja,
ja, also das ist passiert. Weiß gar nicht, ob du das noch wusstest.
Nee, das wusste ich nicht mehr.
Ja.
Nee. Hast du denn, das auch mal nochmal vorweg, hast du denn selbst schon Hospitationen über dich ergehen lassen? Also hast du im Sport mal, na guck mal, das kann ja in vielen Bereichen sein, ne? Schon mal jemand beigewohnt und dich beurteilt so? Hast du Erinnerungen dran?
Ja, in ganz vielen Bereichen des Sports. Also der Begriff Hospitation ist da vielleicht auch so ein bisschen unscharf eigentlich. Wann ist es eine, du hast ja eben schon die klassische Lehrprobe genannt oder ein Unterrichtsbesuch oder sowas ist eigentlich, würde ich jetzt qua Definition vielleicht gar nicht irgendwie Hospitation nennen, sondern ein Hospitant, eine Hospitantin würde ich jetzt erstmal so beschreiben, die an einem Setting teilnimmt, wo sie einem potenziellen Experten, einer Expertin beim Ausführen derjenigen Tätigkeit zuschaut. Mm. Ja, und im Anschluss auch die Möglichkeit besteht, darüber zu sprechen. Da kann man vielleicht noch ein paar wissenschaftliche Worte platzieren, kurz zu Beginn. Man sagt, wenn man den Begriff Hospitation praktisch als Definition nachschaut, beschreibt das eine strukturierte Beobachtung und in Bezug auf unser Setting wäre das dann eine Beobachtung einer pädagogischen oder gegebenenfalls auch trainingspraktischen, sportpraktischen Situation. Gibt es so ein paar andere Begriffe? Da kann ich dich vielleicht auch mal fragen, ob du die Trennschärfe voneinander kriegst. Es gibt zum Beispiel auch das Praktikum. Ist nicht unbedingt gleich mit der Hospitation. Was würdest du hier vielleicht eher rein verstehen?
Die Zeit, das Praktikum über ein größeres Zeitintervall, nicht zwingend. Ne?
Nicht zwingend, es steckt praktisch so im Wort mit drin. Ja, also da wird praktisch eher mitgetan, also praktisch. Also dort werde ich selbst auch tätig sozusagen. Im Gegensatz zum Shadowing, das ist praktisch das reine Mitlaufen, dass ich einer Person praktisch hinterherlaufe und zuschaue.
Gucken wir uns mal die Situationen an, die wir vielleicht besprechen können. Also Hospitation in deiner Einleitung jetzt kann jetzt so verschiedene Hierarchien bedeuten. Also ich kann auf Augenhöhe eine Kollegin immer ein Seminar angucken. Ich kann aber auch als Novize bei einem Experten mir was angucken. Aber auch umgekehrt, ich kann als Experte jemanden, der in einem Ausbildungsvorgang ist, hospitieren. Ist das richtig?
Grundsätzlich kann man das sicherlich so beschreiben. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn wir von einem Professionalisierungsinstrument sprechen, müsste man dieses Setting vielleicht, dass ein Experte hospitiert bei einem Novizen, müsste man vielleicht erstmal anders, ich sag mal, sich andere Beobachtungsschwerpunkte setzen, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass uns als Experten in gewissen Bereichen es gegebenenfalls auch gut tun könnte, bei Novizen, bei Neulingen zuzuschauen, um vielleicht zu reflektieren, oh, okay, vielleicht auch so oder warum so, oder auch Bestätigung zu erfahren, es ist gut, dass ich Dinge so tue.
Okay. Und im Rahmen der Lehramtsausbildung hospitiert man ja im Grunde als derjenige, die in der Ausbildung ist, bei erfahrenen Lehrkräften zur Vorbereitung, deswegen hatte ich es eingangs ja auch erwähnt, auf die Lehrprobe, um dann selbst im Grunde dieses sich angeschaute Wissen, nachdem man es auch im Praktikum, sage ich jetzt mal, erprobt hat, dann auch zur Schau zu stellen.
Genau, die heißen, glaube ich, auch immer noch hier bitte nicht drauf festnageln, wie es in den einzelnen Bundesländern passiert, aber der Begriff Praktikum oder dann Praktika, verschiedene Praktika, hat sich hier, glaube ich, eingebürgert in unserer Lehramtsausbildung. In Rheinland-Pfalz gibt es sogenannte orientierende und vertiefende Praktika, und der Anteil des, ich würde mal sagen, des aktiven Unterrichtens, den man dann auch selbst übernimmt, der, so war es zumindest bei mir, wie es aktuell ist, müsste ich auch nochmal ob es da eine Aktualisierung gab, müsste ich nochmal reinschauen, aber der steigt mit den Anzahl der Praktika. Das heißt, am Anfang könnte man wirklich sagen, trifft das eher eine Hospitation zu, dass man hinten im Klassenraum sitzt und den Expertinnen und Experten zuschaut und gegebenenfalls auch mal aktiv werden darf. Und dieser aktive Part wird dann in den vertiefenden Praktika verstärkt.
Welche Rolle spielt das im Sportstudium?
Wir haben eine Veranstaltung bei den Bachelor of Arts in der Tat, die Hospitation, ich habe das glaube ich schon mal in der vergangenen Episode der lehrpraktischen Studien, ein bisschen eingestaubter Veranstaltungstitel vielleicht, aber dort geht es darum, Inhalte der Persönlichkeitsentwicklung in sportiven Settings unterzubringen. Also wie trete ich vor einer Gruppe auf, wie moderiere ich an, wie korrigiere ich Fehler etc. etc. Und hier gehen in dieser Veranstaltung Studierende zu sogenannten Mentoren, Mentorinnen und hospitieren bei Trainingseinheiten beziehungsweise bei Einheiten in diesem sportlichen Setting. Das kann vom Kinderschwimmen bis zum Gesundheitsturnen alles sein und schauen sich dort an und reflektieren das auch im Anschluss, wie dort die Veranstaltungen ablaufen.
Das interessiert mich. Vielleicht können wir da mal an konkreten Fällen mal schauen, also was kann man sich denn da alles abschauen? Also es gibt das Studium, es gibt ja theoretische Lernwege und die sind ja auch meistens wissenschaftlich fundiert, strukturiert, gut aufbereitet. Und jetzt geht man aber in die Praxis, da ist ja erstmal gar nicht gewährleistet, dass das auch alles so doll läuft, wo man da hospitiert. Aber vielleicht erstmal so die Analyse, so in welche Richtung geht diese? Was kann man denn da alles erleben? Du hast schon so eine Sache gesagt, Gruppen auftreten, aber ne, vielleicht ein bisschen mehr noch.
Spannender Punkt, wenn wir uns selbst mal fragen, oder würde ich dich auch direkt mal zurückfragen, wenn du in einen Raum gehst, wenn du in irgendein Lehrsetting gehst, Lehr-Lern-Setting gehst, was würdest du beschreiben, ist das, was du am intensivsten beobachtest? Du kannst kurz drüber nachdenken, ich ergänze noch einen Satz, weil besonders Anfänger in Hospitationen fragen sich immer, oh Gott, hier passiert gerade so viel.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was ich beobachten soll. Und so hat jede Person, und das sage ich auch am Anfang den Studierenden immer, jede Person hat gewisse, auf Grundlage ihrer biografischen Entwicklung, erstmal Beobachtungsschwerpunkte. Wir können mal unsere teilen. Also hast du etwas, was du zum Beispiel hier platzieren könntest, das ist etwas, was dir in Beobachtung sehr wichtig ist.
Ja, also ich führe ja auch viele Beobachtungen in Evaluationszusammenhängen durch, auch in der Schule. Und da sind es Konflikte, die mich vor allem interessieren. Lass uns Punkt. Und du?
Ja, ich bin sehr auf das Auftreten und die Selbstpräsentation einer Person fokussiert, die ich auch durch verschiedene Lehrsettings gerne unterstützen würde da in der Entwicklung, weil Ja, ich das eine starke Fähigkeit finde hinsichtlich Professionalisierung.
Das interessiert mich vielleicht, wie wir da zusammenkommen. Also bei Konflikte ist ja bei mir eher der Fokus auf die Beziehung. Das finde ich spannend. So wie so eine, jetzt mal im Bereich Grundschule, wie so eine erwachsene Person, die da versucht, irgendwie vielleicht im AG-Bereich oder FSJ, wie auch immer, mit Kindern da was zu machen. Und da ist die erste Frage immer, was für eine Beziehung bauen die auf, ne? Und das ist auch immer schon so die Wurzel dafür für Konflikte, ne? Also wer gebe ich mich da? Baue ich da irgendwie eine Distanz auf, ne? Und kann sein, dass schon so bei Auftreten da schon so ein bisschen was mitgemeint ist bei dir. Was könntest du ein bisschen genauer beschreiben, was du mit Auftreten meinst?
Da bin ich natürlich durch meine Schiedsrichtertätigkeit vielleicht auch so ein bisschen geprägt, weil wir benutzen solche Begriffe wie Außenwirkung, Präsenz, immer in einem Zusammenhang, der eine Person, ich würde es jetzt mal in einfachen Worten verpacken, glaubt man der Person, wie sie vor einer Gruppe steht, wie sie sich gibt als potenzielle Leitung, als vorstehende Person einer Gruppe, dass sie zu diesem Zeitpunkt, wo wir beobachten, alles unter Kontrolle hat.
Ja, ja.
Das heißt, keineswegs, das möchte ich deutlich sagen, keineswegs, dass das mit Autorität oder also übermäßiger Autorität zu verwechseln ist, sondern von ihrer Art und Weise, wie sie sich platziert, wie sie gegebenenfalls ihre Gesten einsetzt, dass ich der Meinung bin, wow, hier ist jemand, der hat dieses Setting gerade als leitende Person unter Kontrolle.
Und kann man das auch an so, oder macht ihr das auch an so Kleinigkeiten in der Interaktion fest? Gibt es Blickkontakt? Ist die Stimme laut genug? Was hat die Person für Klamotten an? Also wo geht's denn da hin? Kannst du mal ein paar konkrete Dinge?
Ja, gerne. Und das habe ich mir auch fest vorgenommen, ich möchte im universitären Kontext eigentlich nichts platzieren, was sehr stark in die individuelle Persönlichkeitsausprägung geht. Also zum Beispiel das Thema Klamotten, auch wenn das sicherlich jeder von uns, du, ich, die Hörerinnen, Meinungen, so nenne ich es jetzt hier gerade mal, Meinungen zu haben, was in einem gewissen Setting als angebracht gilt. Hast du vielleicht eine Meinung zu, habe ich eine Meinung zu, aber das thematisiere ich explizit nicht. Weil ich bin der Auffassung, dass die Universität solche Lebensinhalte den Individuen und der individuellen Ausprägungsvielfalt den Personen überlassen sollte. Nichtsdestotrotz kommt es zum Beispiel auf Inhalte der Körperhaltung. Hände ist immer ein ganz großes Thema. Mein Beispiel ist immer TV-Moderation. Warum haben TV-Moderatorinnen häufig immer noch die Moderationskarten in der Hand? Ja, vielleicht als Backup. Das meiste wird aber sowieso vom Prompter abgelesen. Naja gut, weil es eine schöne Handhaltung ist, irgendwie vom Körper, weil man irgendwas mit den Händen machen kann. Wenn man moderiert oder anspricht und hat nichts in den Händen, dann wandern die häufig an unsichere Körperpositionen, verschränkt vor dem Körper, hinter den Rücken oder es passiert sonst irgendwas, was eine Person nicht präsent wirken lässt.
Hast du immer was in den Händen, wenn du Seminare?
Ja.
Was häufig. Hast du denn in den Händen?
Mein Presenter zum Beispiel.
Ist aber nur eine Hand. Reicht oder was?
Reicht. Ach so, da habe ich die eine Hand schon vorm Körper. Das gibt mir so ein bisschen
Stabilität. Ich würde dich gerne nochmal einladen, eine Hospitation. Und kannst du mal checken, was ich eigentlich mit meinen Händen mache? Mir fällt es überhaupt nicht ein gerade. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da nie irgendwas drin habe. Vielleicht ein Stift.
Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du einmal am Pult gestanden hast, so, dass dann ist natürlich auch, man kann sich auch gut festhalten, aber da kann ich dir gerade kein Feedback zu geben.
Als Professor kann man ja sowieso machen, was man will. Man kann ja da hinkommen, guckt die Leute nicht an, man nuschelt vor sich hin, hat total schlechte Folien, geht wieder raus.
Ja, gut.
So, und dann, ne, also. Es gibt sicher so Koryphäen, in Anführungszeichen, die dieses Auftreten überhaupt nicht beachten. Es gibt auch Philosophen, Zizek beispielsweise, das ist wahrscheinlich auch im Auftreten schwierig. Ist das etwas, was du aber in jeder Situation empfehlen würdest? Leute, achtet auf euer Auftreten? So?
Da hätte ich vielleicht einen kleinen Disclaimer vorschicken sollen, weil natürlich diese Art der Selbstpräsentation, und das sage ich den Studis auch immer, nur als in Anführungszeichen Angebot verstanden werden soll. Also, wenn man, ich sage, vor jeder dieser dieser Vorlesungen, wenn wir über Selbstpräsentation, Persönlichkeitsentwicklung reden, dass das Ganze wie eine Art von Marktplatz ist und man sich das rauspickt nach einer eigenen Reflexion, was man irgendwie für sein Individuum als gut empfindet. So möchte ich unbedingt gewährleisten, dass wir natürlich keine Roboter erziehen wollen, die alle irgendwie gleich auftreten, aber trotzdem ein Angebot präsentieren, wie man sich durch gewisse Art und Weisen persönlich weiterentwickeln kann.
Ja, okay. Ich würde gerne mal so ein bisschen Konkreteres hören. Vielleicht können wir uns mal ein paar Dinge schildern, die wir so aus Hospitationen kennen, an denen man auch so den Wert auch von Hospitationen erkennen kann. Du hast ja relativ viel mit zu tun. Vielleicht hast du mal eine Anekdote.
Ja, ich würde auch gerade noch einen Punkt, weil wir hatten eben auch mündliche Prüfungen gehabt und da ging es auch um Ethnographie. Und ich habe auf die Vorbereitung der Episode habe ich einen spannenden Satz so, ist vielleicht kursiv geschrieben, so ein bisschen als Gag gemeint. Hospitationen sind die Ethnographie des kleinen Mannes.
Tim. Gut, ja, top.
Wie findest du den?
Ja, müsste es noch korrekt gendern, aber dann ist es cool.
Ah ja, korrekt. Ja, ja.
Aber das sind so Sprichworte, aber ich bin so blöd getrimmt da drauf. Nein, ja. Ethnographie, absolut. Absolut. Und da können wir ja ein bisschen was mitbringen, was uns da relevant erscheint. So, und ich habe da immer so ein Dreieck, wenn ich mit Studierenden arbeite. Das eine sind Artefakte, das andere ist der Raum und das dritte sind halt die anderen. So. Das heißt, bei Hospitationen auch relevant, wie die Menschen, die dort agieren, auch im Raum agieren. Spielt das eine Rolle bei den Sporthospitationen? Ja, also wie nutze ich die Turnhalle, wie nutze ich den Sportplatz, ne? Wie schaffe ich eine Verbindung zwischen denen, mit denen ich arbeite und dem Raum und dem Sportgerät beispielsweise. Also das ist ja auch alles zum Beispiel, um mal ein Beispiel auch zu bringen. Also letztens auch bei einer Unterrichtsbeobachtung gewesen, das war eher im Ganztagsbereich, wo es ja darum ging, mit kleinen Kindern in erste, zweite Klasse zu arbeiten. Da war das ständige Problem, dass man natürlich die Bälle nicht einfach rumliegen lässt, weil dann so ein totales Chaos da entsteht und dass auch so weit ging, dass ein so ein Rabauke auch diesen Ball nicht mehr rausrücken wollte und damit auf die Tribüne gerannt ist und von unten auf den armen Studenten geworfen hat. Und wo, glaube ich, so diese Idee von, wie arbeitet man eigentlich mit den Artefakten im Sport, mit den Geräten auch relativ interessant ist, fand ich.
Absolut. Beobachtungsschwerpunkte habe ich eben schon angesprochen, immer relevant. Das wäre zum Beispiel sowas, wenn du das Thema Rabauke nennst, was natürlich auch immer zumindest wenn die Studis hospitieren in Grundschulen zum Beispiel, wo sie sich die Frage stellen, inwieweit darf ich, und das ist veranstaltungsspezifisch bei uns, an diese Hospitation ist dann auch noch eine Lehrprobe gekoppelt. Und dann fragen sie sich immer, und deshalb habe ich eine Veranstaltung, die heißt ganz explizit Konfliktmanagement, Umgang mit Konflikten und Störungen. Inwieweit darf ich denn solche, um dein Wort nochmal zu gebrauchen, Rabauken denn auch in Anführungszeichen durch Disziplinarmaßnahmen gegebenenfalls ausschließen oder anderweitig disziplinieren.
Ja, oder noch krasser, noch überspitzter, wenn wir hier in den schwierigen Stadtvierteln bei den Schulbesuchen sind, wie kann ich so ein Kind disziplinieren, ohne es anzufassen?
Absolut.
Schlussendlich.
Ja.
Ne, in der Grundschule jemanden rausziehen, wirklich aus dem Problem mit den Händen rausziehen, wenn ich es verbal nicht mehr gelöst kriege. Und wir beobachten ja auch Settings, wo dann FSJlerinnen am Werk sind, mit kaum Erfahrung haben, die dann mit problematischen Neunjährigen zu tun haben und nicht wissen, wie sie diese Konflikte lösen können. Und ich glaube, das ist ein sehr relevantes Thema, bei dem wir müssen bleiben können.
Tolles Beispiel, weil in den Hospitationen bei den Bachelor of Arts ist das Setting nicht festgelegt. Ja, so als Info. Das heißt, Sie können von, ich sag jetzt mal, dem Gymnasium über Sportvereinen, über die Grundschule bis auch zur Realschule Plus alles an Sportsettings wahrnehmen. Und hier fällt mir ganz deutlich auf, und das sage ich auch immer unseren Bachelor oder Master of Education Studierenden, wie das Thema Konflikte, wir haben, muss man vielleicht nach draußen schicken, hier eine Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien. inwieweit die Note an Gymnasien als Disziplinarmaßnahme verwendet werden kann, was allerdings bei gewissen Realschulen plus oder auch in der Grundschule einfach völlig an Wert verliert, weil es die Kinder und Jugendlichen einfach nicht interessiert.
Ja, oder in der sozialen Arbeit oder am Ganztag, wo es das halt eben gar nicht gibt, ne, wo ich diese Maßnahme gar nicht habe. So, ja, was sind denn da so die Dinge, die man bei denjenigen, die es gut machen, beobachten kann? Gehen wir mal so vor. Also was ist denn ein Setting, das sich für so eine Hospitation gut eignet, wo ich das mal lernen kann? Weil das ist ja wirklich was ich in der Lehramtsausbildung oder in theoretischen Settings eigentlich nicht lernen kann. Das muss man ja irgendwie erproben. Mhm. Oder sehen, wie es jemand handhabt zumindest, ne?
Also ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, dass wir uns auch bremsen müssen, dass wir hier kein Allheilmittel präsentieren können, was jeden Konflikt lösen kann. Konflikte sind immer super individuell und abhängig von den Beteiligten. Aber, und das unterstreicht nochmal den Wert von Hospitationen, weil wenn man einmal einen Konflikt beobachtet hat, möchte ich nochmal darauf hinaus, dass die Hospitation unbedingt nicht mit der Beobachtung beendet ist. Genau wie übrigens die Ethnographie. Der wesentliche Teil erfolgt danach, beim Rausgehen aus dem Feld, beim Rausgehen aus der Hospitationssituation und bezüglich der beruflichen Selbstreflexion sollte man sich dann fragen, und das habe ich mir auch gefragt, wenn ich bei Kollegen zuschaue, warum würde ich auch so reagieren? Na gut, okay, das ist vielleicht die einfachste Frage, weil es irgendwie geklappt hat oder weil ich es irgendwie gut fand. Aber warum würde ich anders reagieren? Wie würde ich gegebenenfalls anders reagieren? Aus welchen Gründen? Hm. Also diese Reflexion danach ist essentiell für sowohl die kleine Ethnographie als auch für die Hospitation.
Ja, ja, ich habe gerade so ein bisschen mitgeschrieben und würde so einen Prozess kenntlich machen. Also man wird bei der Hospitation auf etwas aufmerksam, auf ein Thema mal zumindest. Ne? Okay, das mit den Konflikten, so sieht es aus. Dann geht man in eine Phase der Reflexion übrig. Also was sind Umgangsmöglichkeiten? Was habe ich denn gesehen? Was wären Alternativen vielleicht? Und dann irgendwie eine eigene Position zu finden. So in dem, ne? Was bedeutet das denn für mich an dem Punkt? Und da dazwischen müsste man auch irgendwie so Feedback-Situationen dann so einstreuen. Ne? Also wie kann ich denn mit dem, bei dem ich es beobachtet habe, vielleicht noch darüber reden, was ich da gerade gesehen habe. Ne?
Und vor dem Hintergrund finde ich eine Sache zumindest auch ganz selbstkritisch in Richtung unserer universitären Arbeitswelt nicht ausreichend durchgeführt. Und das sind kollegiale Hospitationen.
Ja, total. Ja.
Ich finde das ganz toll, wenn sowohl ich bei Kolleginnen und Kollegen mal dabei sein darf, aber auch Kollegen und Kolleginnen bei meiner Lehre mal anwesend sind und mich danach gerne, wirklich, das ist ganz ernst gemeint, mal ein bisschen challengen. Warum machst du denn das so?
Ja.
Oder das fand ich jetzt, Rückfrage dazu, pipapo.
Ich habe einen tollen, vielleicht nochmal ein gutes Beispiel, ich habe mal einen ganz tollen Anleiter, Übungsleiter, nennt man es vielleicht in dem Fall nicht, weiß ich nicht, gesehen bei so einem sozialen Angebot an der Grundschule, der das schon seit Jahren macht, gewisse Erfahrungen hat, so ein bisschen auch als Mentor eben für die FSJlerInnen fungiert und der hat die Gruppe halt so krass im Griff. So, ne? Und man kann man schön beobachten, wie, warum eigentlich? Und das ist so sein Umgang mit den Kindern, so, ne? Er lässt relativ viel partizipieren, lässt sie viel selber kreieren, selber machen. Und da gab es so, ja, sucht euch da Bewegungsformen aus, wie den Ball transportiert, wie auch immer. Und dann ist einem Kind da nichts eingefallen und dann haben die anderen Kinder das dann ausgelacht. Dann hat er gesagt, okay, stopp. Und dann hat er die Ebene so gewechselt, gesagt, okay, wir können hier alles machen, aber wenn es so losgeht, ne, wenn es jetzt irgendwie persönlich wird oder wenn wir andere Kinder, dann ist sofort Stopp. Und er hat das halt so getrennt und war dadurch halt immer auch eine Respektsperson. Und manche, die man so beobachtet, machen den Fehler, so immer der Friend zu sein, die Kinder viel machen zu lassen, aber nicht sich zu erheben, in die autoritäre Rolle zu kommen, sagen, ich habe es im Grunde von außen, aber immer noch im Griff. Und ich hatte das Gefühl, dass die Kinder das akzeptieren, diese autoritäre Rolle, weil sie wissen, das ist die Spielregel, es läuft nicht ohne. Und wenn wir diesen Anteil Selbstgestaltung und Partizipation wollen, dann müssen wir an dem Signal, wo es auf die Metaebene geht, dann auch das machen, was der sagt. So. Ich krieg's nicht besser in Worte gefasst, aber er hatte was. Und das ging bei ihm sehr natürlich. Und es war nicht nur distanziert und nicht nur nah. Es war dieses Reingehen und Rausnehmen.
Ich glaube, du hast ein paar wichtige Worte gebraucht, die wir so nochmal hier platzieren können. Du hast Spielregeln genannt oder sowas. Das heißt, Werte, Normen, Regeln, Rituale gegebenenfalls, super wichtig für pädagogische Settings. Und dann liegt es eben an der Person in Charge, die die Leitung hat der Veranstaltung, inwieweit von diesen Werten, Regeln abgewichen werden darf, ohne dass ich einschreiten muss.
Ja.
Und so wie ich die Situation verstehe, die du gerade geschildert hast, war dann ein Punkt erreicht, wo das Verhalten auf Augenhöhe gegebenenfalls aufgebrochen werden musste von der Person und die gesagt hat, okay, jetzt muss ich die Rolle vielleicht auch leicht wechseln in eine autoritärer auftretende Person und sagen, Freunde, wie du es eben gesagt hast, hier ist ein Limit erreicht, wo ich nun von meiner Position Gebrauch mache, um Einzelne zu schützen. Und klingt wertvoll.
Ja, und was ich auch, ich beobachte auch gerne Erziehungssituationen, hospitiere quasi so mein Leben lang irgendwie bei anderen Eltern und gucke, wie die das so machen. Ne? Und was mir da auffällt, ist, dass, ich würde es fast so ein bisschen provokant so sagen, je weniger Regeln, umso besser. Weil jede Regel macht ein Problem. Jede Regel sorgt dafür, dass ich sie auch kontrollieren muss. Und noch dazu folgt aus der Kontrolle, dass ich irgendwie das Fehlverhalten, den Verstoß sanktionieren muss. Und wenn ich das an dem Punkt dann nicht durchziehe, hat die ganze Regel keinen Wert mehr. Und das sieht man auch, finde ich, zum Teil im Sportunterricht. Also wenn, überlegt euch gut, ob ihr da eine Regel einsetzt. Zum Beispiel keine Bälle jetzt anfassen, während wir die Übung machen. Weil wenn es dann nämlich passiert, ihr müsst erst kontrollieren, ob es passiert. Und wenn es passiert, braucht ihr irgendwie eine Handhabe, was ihr denn dann macht. So, ne? Dann macht es doch lieber so, schmeißt die Bälle raus oder gibt verschiedene Areale, wo die Kinder sich frei aufhalten dürfen. Also ich bin totaler Fan davon, dass man über eine räumliche Gestaltung oder eine Erziehung, über eine Freizeit- und Lebensraumgestaltung die Regeln eigentlich mehr oder weniger überflüssig macht. Es sind keine Süßigkeiten da. So, ne? Dann ist die Regel weg, dass man sich die nicht selber nehmen darf oder sonst was. Also, ne? So. Das,
ne? Ich kann es absolut verstehen, wie du meinst. Ich glaube immer, dass es sehr individuell auch von der Gruppe abhängig ist und von der Person, wie sie die potenziellen Regeln kommuniziert. Und da können wir vielleicht noch, weil wir über Individualität gesprochen haben, nochmal so ein bisschen auf eigentlich die Sachen kommen, warum wir überhaupt hospitieren. Also wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, Professionalisierung, Perspektivenübernahme, aber auch grundsätzlich in unserem Alltag oder vielleicht hört das ja auch eine Kollegin, ein Kollege an einer Schule und ich weiß, dass viele Schulen auch diese kollegialen Hospitationen durchführen und ja, dort wertvolle Erkenntnisse bezüglich der eigenen Lehre mitnehmen.
Ich überlege gerade, warum ich das eigentlich nicht mache. Also warum ich denke, dass ich das nicht brauche. So, ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst, dass ich in meiner Idee von Lehre erschüttert werde. So, ne? Dass ich irgendwie sehe, oh shit, so. Ja, das, also ich bin ganz happy so mit dem, wie ich es mache irgendwie. Und sehe da kein, was eigentlich dumm ist. Ne? Man müsste mal irgendwo hingehen und sagen, gucken wir, wie machen die. Aber ich befürchte auch, die machen es nicht besser.
Ich habe ein Gefühl, dass ein gewisser Kontrolldruck entsteht bei manchen Personen. Und ich glaube, wenn man da nicht schafft, drüber hinwegzukommen, dass man glaubt, hier kommt jemand vorbei, jetzt muss ich besonders performen, dann können wir das Ganze ad acta legen. Weil das ist ja auch für viele die Kritik an gewissen Situationen im Referendariat, dass dort eine gewisse, ich übertreibe hier sicherlich etwas, aber für die Message wird es, glaube ich, klar, dass dort eine gewisse Show praktiziert wird, die im Alltag in der Schule im Anschluss gar nicht mehr möglich ist. Und da stellt man hier natürlich schon die Frage, wenn wir gegenseitig hospitieren würden, innerhalb der Abteilung, im Institut, whatever, würde ich mir schon wünschen, dass dort der Alltag dargestellt wird. Weil sonst macht das auch den hospitierenden Personen ein total schlechtes Gewissen, dass geglaubt wird, oh Gott, was hier alles passiert, das leiste ich aber vielleicht nicht.
Vielleicht ist es ja dann tatsächlich auch andersrum und so wie der Titel das auch suggerieren kann. Also man sieht plötzlich was in diesen Situationen anderer, dass sie selbst schon gar nicht mehr wahrnehmen. Ne? Und das würde ja dann auch für diejenigen, die Hospitation wertvoll machen, bei denen da hospitiert wird. Also das wäre tatsächlich, glaube ich, es wäre sinnvoll, wenn jemand mal zu mir reinkäme in eine Seminarstunde und würde sich anschauen und sagen, pass mal auf, also ich habe das so und so erlebt. Das wäre auch nicht schlecht, so rum.
Mhm. Das ist auch total spannend, wenn du mal mit einem, das hatte ich mal in einem Lehrauftrag an der Uni Koblenz gemacht, dort sind wir auch an verschiedene Schulen und sind mit dem gesamten Kurs, haben wir Sport und alltäglichen Sportunterricht beobachtet, hospitiert sozusagen. Mhm. Und dort gab es einen Beobachtungsauftrag bezüglich eines unspezifischen Merkmals des Unterrichts. Und das war super spannend, weil dann die Studis und auch ich mal erfahren konnte, was ist denn das, was euch als erstes ins Auge fällt.
Mhm.
Und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Ich zum Beispiel bin ein sehr personenorientierter Beobachter. Wie ich eben schon gesagt habe, wie tritt die Lehrperson auf, wie verhält sie sich, wie moderiert sie und so weiter und so fort. Dann gibt es aber auch, und da kann man zum Beispiel auch ja, Beobachtungsprotokolle für verwenden, die schon davor kategorisiert sind, zum Beispiel bezüglich einer Zielstruktur, einer Struktur der Prozesse, die durchgeführt werden, aber zum Beispiel auch bezüglich Differenzierung und Inklusion. Mhm. Und das ist so der nächste Punkt, den ich immer, wenn ich Sportunterricht hospitiere, als praktisch direkt danach, wenn ich eine Reihenfolge aufsetzen würde, den ich direkt danach beobachte, können denn alle, die da sind, gleichberechtigt teilnehmen? Oder gibt es irgendwelche Warteschlangen, wo sich Kinder, die vielleicht motorisch nicht so weit sind wie andere, aus Scham gegebenenfalls immer wieder hinten anstellen? Wie ist die Aktivzeit? Wie ist die Bewegungszeit? Werden vielleicht Leute ausgegrenzt? Das sind mir zum Beispiel sehr wichtige Punkte im Sportunterricht. Und das wäre so mein zweiter Beobachtungsschwerpunkt, ja, ja, den ich immer wähle.
Das geht ja auch in die Richtung einer Unterrichtsforschung, sag ich mal, so wie Svenja Kamper das im Sport gemacht hat, aber auch Georg Breidenstein das im allgemeinen Unterricht gemacht hat, dass man so diesen Schülerjob sich anguckt. Also was machen denn eigentlich die Leute, die da Sport treiben sollen, in der Hidden Agenda sozusagen? Ne? Wie fummeln die sich da im Geräteraum da einen zurecht? So, ne? Wie drücken die sich vor den Angeboten? Wie interagieren die miteinander, ne, an diesem Setting Sportunterricht vorbei? Also da weiß man ja auch, dass da überhaupt nicht alle bei der Sache sind und gucken, wie sie da irgendwie durchkommen. Bei den Hospitationen, die du begleitest, die Studierende also vollführen, kommen die zurück auch mit so Informationen über diese Hidden Agenda?
Definiere mir gerade nochmal stärker Hidden Agenda, ja, in diesem Zusammenhang.
Also das, was versteckt hinter dem eigentlichen Vorhaben der Praxis abläuft. Ne? Mhm. Also die planen da beispielsweise, keine Ahnung, ein Handballtraining, aber in Wirklichkeit geht es den Kids um was ganz anderes, weil sie sich vielleicht mit was ganz anderem beschäftigen und andere Praktiken zeigen.
Da bleibt diese Veranstaltung doch etwas hinter der Hidden Agenda zurück. Mhm. Ja? Das ist auch in dem Umfang nicht machbar, wie die Studis hospitieren. Ja? Das sind völlig unterschiedliche Sportsettings. Also die Hidden Agenda ist dann doch etwas, was im Grundsatz der Veranstaltung doch zum Opfer fällt.
Mhm.
Aber spannende Reflexionspunkt.
Auf jeden Fall. Führt aber zu der Frage, du führst dann Reflexionen ja auch aus, Gespräche mit denjenigen, die hospitiert haben, durch. Sind da diejenigen, bei denen hospitiert wurde, auch dabei oder sind das?
Das ist offengestellt. Ja, okay. Ich habe gerne,
das gibt's halt auch, oder wie?
Ja, ja, selbstverständlich.
Unter sechs Augen sozusagen ein Gespräch?
Mhm.
Kannst du sowas mal skizzieren? Wie läuft sowas ab?
Das ist sehr spannend. Also da gibt es die unterschiedlichsten Formate, wie potenzielle Mentoren, Mentorinnen sich darstellen. Und ich kann es auch aus einer pädagogischen oder ja, aus einer menschlichen Perspektive verstehen, dass wenn wir über gewisse, zum Beispiel auch Stunden oder Einheiten, die gehalten werden, dort sprechen und dem Studi eine Frage gestellt wird bezüglich einer Durchführung, dass dann teilweise, und das ist natürlich eigentlich nicht gewollt, kann man so ganz offen sagen, dass der Mentor die Mentorin Anwalt spielt und aus Grundlage einer persönlichen ja, Zugewandtheit oder teilweise natürlich auch eines freundschaftlichen Verhältnisses, weil man auch im, natürlich kann man auch im heimischen Handballverein hospitieren, wenn es dort die entsprechenden Qualifikationen gibt. Das gibt's schon spannende Unterhaltungen, wie dann auch gewisse pädagogische Perspektiven der Neuzeit, sage ich jetzt mal,
ja,
mit Inhalten der 80er Jahre aufeinandertreffen.
Erzähl mal, da will ich mehr von wissen. Was,
ja,
was,
natürlich, was gibt's denn da? Der Klassiker, ja, der Klassiker, ja, ist natürlich immer, dass wenn wir im absolut breiten sportlichen Jugendsport unterwegs sind, dass das Selbstverständnis mancher Trainerinnen und Trainer dem eines leistungssportorientierten Trainings gleichkommt.
Ist es nicht, dann ist es nicht per se ein Konflikt und für diejenigen, die wir hier fürs Lehramt in der Schule ausbilden, genau der gleiche Fall. Also die werden hier, ich überspitze mal ein bisschen, in der Sportdidaktik woke ausgebildet sozusagen, haben einen klaren Fokus auf Inklusion und Gerechtigkeit, pädagogische Perspektiven etc. und sind aber dann in der Hospitation einer Schule in einem konservativen Setting. Wissen wir etwas über dieses Konfliktpotenzial?
Ich gehe fest davon aus, dass wir das wissen, oder?
Ja,
also
ja,
die und mir ist das bewusst.
Ja, das wird dir das in deinen Hospitationen auch dann, du hast das Beispiel jetzt von Leistungssport im, ja, Verein genannt. Ist jetzt sicher kein Einzelfall, sondern du hast, das ist ein Dauerbrenner, so dieses Konfliktthema.
Ja, man kann natürlich nie immer da alle auf über einen Kamm scheren. Es gibt ganz tolle breitensportliche Ansätze von allen möglichen Vereinsstrukturen, aber es ist doch regelmäßig, dass dort eine krasse Leistungsorientierung im absolut breitensportlichen, ja, Bereich ja, wiederzufinden.
Ich habe da fast so ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Feedback auch von ReferendarInnen bekomme, die dann in einem Setting landen in ihrer nächsten Ausbildungsphase, wo so all die Dinge, die man so offen gehalten hat, die man so integrativ hatte, dann sich das nochmal so schließt und sie dann in der Hospitation oder im Beiwohnen des Unterrichts klassisch Praxisschock sozusagen sehen, dass sie mit diesen theoretischen Dingen eigentlich nichts anfangen können. Also die Frage, wie können wir solche Feedbacks oder auch Konfliktfeedbacks aus Hospitationen vielleicht mit in theoretische Lehre nehmen?
Ich habe mittlerweile die Perspektive, dass wir sowohl an der Universität in dieser Zeit, wo die Studis hier sind und die Studis dann, du hast jetzt von Lehrämtlern gesprochen, das heißt dann in der Zeit des Referendariats, dass diese Phasen zur Formung der eigenen Identität dienen. Das heißt, dass wir hier eine Zeit haben von, ja, sag jetzt mal more or less 5-6 Jahren, wo wir, ich drücke es jetzt mal ein bisschen überspitzt aus, Einfluss nehmen können auf die Wahrnehmung des Sports, des Sportunterrichts der Studierenden. Im Anschluss wird ebenfalls Einfluss genommen und ich sage ganz klar, das machen die Leute, die dann die zweite Ausbildungsphase übernehmen, auch aus bestem, ja, Wissen und Gewissen. Und im Anschluss oder auch währenddessen bilden die Studierenden sich ihr eigene Sportlehrerin-Persönlichkeit.
Aber da würde ich jetzt mal vielleicht fast abschließend für diesen Teil mal die Hospitation kritisieren. Also braucht sie nicht vielmehr einen Kontext, der sachlich klar ist. Also ich kann eine Hospitation beim Didgeridoo-Bauer machen, ne? Dann, das ist klar, der das ist ein Meister, darauf will ich hinaus. Ein Meister, eine Meisterin in einem Fach heißt, da hat jemand die Expertise zu wissen, wie das abläuft. So. Und diese Meisterlehre, die gibt es ja nicht in allen sportlichen Settings. Also ich kann mir vorstellen, dass es das beim Schiedsrichterberuf tatsächlich gibt, weil das auch so eine objektiv fixierte Sache ist, aber eben in vielen Bereichen nicht, wo man dann ein Risiko eingeht und sagt, okay, wenn du in die Hospitation gehst, dann kannst du da auch totalen Mist erleben.
Also wir haben Anforderungen an die Mentoren, Mentorinnen, die kann ich auch kommunizieren, okay, die sind nachlesbar. Das ist entweder ein abgeschlossenes sportwissenschaftliches Studium, Bachelor of Education, Bachelor of Arts, oder eine A- oder B-Lizenz eines Sportfachverbandes. Das sind die Anforderungen, okay, an Mentoren, Mentorinnen. Dennoch, und da wird mir auch jeder nickend hoffentlich zustimmen, ist das niemals, niemals ein Gütekriterium für alle Mentoren, Mentorinnen. No chance. Also es herrschen größte Konflikte in manchen Fachverbänden zwischen gewissen Ausrichtungen von der gewissen Sportart. Also ich glaube, Tim, da müssen wir uns ein wenig als machtlos ist ein großes Wort, aber dort alles zu kontrollieren und nicht auf Selbstreflexion der Teilnehmenden zu setzen, ist schwierig.
Aber in Form der Ausbildung, wo es um so Berufseinblicke geht, finde ich das ja völlig okay, weil du kannst ja in der Reflexion mit den Studierenden nochmal reingehen und sagen, so, du hast hospitiert, du hast was beobachtet und was würden wir dazu sagen? Und dann sagt der beide, ja, das geht besser, das müssen wir eigentlich anders machen. So.
Und das passiert ja.
Ja, und das gibt es im Referendariat halt eben nicht. Dass du eine Hospitation machst bei einer Lehrkraft, die ultrakonservativ unterrichtet, wo du weißt, das ist aber hier eine echt enge Auslegung von Bildung. Und dann hast du eigentlich keine Chance zu sagen, so, okay, ich habe jetzt einiges hier gesehen, hospitiert und ich würde mal sagen, das funktioniert so nicht.
Sind die Studierenden dann, als Frage jetzt formuliert, sind die Studierenden oder dann die Anwärterinnen schon so weit, dass sie das selbst reflektiert kriegen? Fragezeichen.
Würde ich sagen, ja, dem Studium.
Genau, ja. Das hoffe ich nämlich auch. Ja. Ich hoffe, wir befähigen Studierenden dazu, genau das zu tun.
Und dann kommt man nämlich an den Punkt, wo man im Grunde diese Ausbildung, dieses Referendariat auch auf eine Weise, was ja auch de facto ist, kritisiert eben. Ne? Du hast Glück und hast Pech und landest irgendwo und guckst dir Meisterlehren an von Leuten, wo du sagst, das ist aber eigentlich nicht das, was unter Sportunterricht gedacht wird. Und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal wirklich ein eigenes Thema für uns. Ne? Aber da muss ich wirklich gestehen, ich habe nur Secondhand-Einblick hier. Ich habe kein Referendariat gemacht. Ich bin da nicht durch diese Schleife und da müsste man vielleicht, das wäre nochmal was für Experten.
Absolut. Apropos Experten, weil wir so viel über Hospitation sprechen, noch kurz ein paar Punkte für mich, die ich euch aufbereitet habe. Wenn ihr in irgendeinem Setting mal hospitieren wollt und euch vielleicht bei Kolleginnen, Kollegen oder ja auch im Alltag in irgendwelchen vielleicht sportspezifischen oder nicht sportspezifischen Situationen mal in die Beobachtung begeben wollt, fragt ihr euch vielleicht, wie hospitiere ich denn gut? Und da gibt es so einen Vierschritt, sag ich jetzt mal, wie ich immer meinen Studis das an die Hand gebe. Zuallererst, wenn ihr nicht das erste Mal da wart, da könnt ihr euch einfach mal hineinsetzen und euch mal wirklich voll prasseln lassen von allen Eindrücken. Aber im Anschluss auf jeden Fall Beobachtungsschwerpunkte setzen. Das kann, wie wir eben schon ausgeführt haben, bezüglich der Person der Moderation sein. Das können SchülerInnenverhalten sein, Interaktionen, Bewegungsaufgaben und so weiter und so weiter. Es hilft häufig, genau wie bei der Ethnographie, dass man sich stille Notizen macht, Stichpunkte, keine Romane und gegebenenfalls dort schon seine Gedanken strukturiert. Und dann würde mich jetzt der wichtigste Punkt eigentlich noch bewegen und der wird aktuell in der Gesellschaft meines Erachtens oder auch hier an der Uni viel zu selten gestellt, die folgende Frage: Warum überhaupt so? Warum? Warum hast du das so gemacht? Und gar nicht als hoffentlich nicht angreifend wirkender Kommentar, sondern wirklich als ernst gemeinte Frage, um die Person auch zu challengen: Erklär mal, warum bist du diesen Weg gegangen? Und das bringt der gefragten Person, aber auch der fragenden Person beiden etwas.
Ja. Liebe PodcasterInnen da draußen, könnt gerne mal hospitieren.
Beim Podcast?
Hier bei uns. Ne?
Ja.
Und da könnt ihr Christian Theiss diese Frage stellen. Warum hast du das so gemacht an dem Punkt?
Ja, guter Punkt. Warum sage ich jetzt, Tim, dass wir auf die Uhr gucken und uns gleich hier rausjingeln?
Ich kenne die Antwort, wenn ich auch auf die Uhr gucke, denn da steht irgendwas mit 50, ne?
Ja, irgendwas mit 58.
Ende 50,
ja.
Okay.
Genau.
Dann gehen wir raus.
Ja. Das war in Medias Res. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hospitation im Sport.
Gibt es denn was, was so richtig schlecht machst, wo man bestenfalls nicht bei dir hospitieren sollte?
Bestimmt.
Ja.
Da gibt es bestimmt was.
Ja.
Mein Büro aufräumen.
Da würde ich auch ungern. Wirklich, ja? Da würde ich fast gerne bei dir hospitieren, mal, wie du dein Büro aufräumst. Ich glaube, da könnte ich noch was lernen.
Nee, du hast gesagt, was ich schlecht mache.
Ja, ja, genau. Ja, ich vermute, dass du es besser machst als ich, deswegen. Ja,
gut, das war nicht die Frage.
Ich kann man sie so hocharbeiten. Ich gucke erstmal bei Christian Theiss, wie der damit so.
Ich wollte umgeht, gerne ein paperless Büro haben. Also,
ja, das ist cool.
Think green, keep it on the screen.
Also, wenn du nochmal bei mir im Büro reinkommst, dann hospitier mal kurz. Es gibt da einen Trick und das sind Schränke mit Türen.
Ja, ich weiß. Finde ich stark. Und
mach die Türen aber bitte nicht auf, wenn du bei mir im Büro bist.
Und weißt du, was der größte Trick ist? Einfach die Bürotür nicht aufmachen. Ja.
Genau, sehr ordentlich. Ja. Nee, ich habe mal einen Kollegen, nämlich, da habe ich nicht hospitiert, aber da war ich mal bei einem Kollegen im Büro und das hat mich total bewundert. Es war einfach komplett aufgeräumt. Mhm. Und dann habe ich sofort, weil ich habe gesehen, warum das so war, der hat alles in der verschlossenen Schränken gehabt. Und ich hatte noch diese offenen, weißt du, wo man so alle Buchrücken sieht, die kann man beim irgendwie gut hinter sich haben, wenn man interviewt wird oder auf Teams ist zum Angeben. Aber die sieht nicht gut aus eigentlich. Ja. Ja. Bücher, das muss man schon ordentlich machen, ne? Und es sind auch nicht mehr so viele. Also alles hinter die Schränke und weg. Mhm. Falls du da mal was lernen willst. Du hast auch offene, du hast so offene Regale.
Ja, das ist staubt, Problem. Staubt ja, alles das ist ein, Problem. Unangenehm.
Und da steht die keine Ahnung, die Zeitschrift Sportpädagogik von 2004 drin. Die guckst du dir nicht mehr an. Weg damit.
Vielleicht, wer weiß.
Oh, ehrlich?
Ja, jetzt. Hey. Ach so. Ja. Genau, Tim, ich darf dir noch unsere nächste Episode präsentieren.
Oh, da bin ich echt gespannt. Und traust du dich auch das einfach so zu sagen? Und dann sagen wir, Joro, so könnte das dann, so nehmen wir das auch?
Wir gucken mal. Also ich lasse es mal als Arbeitstitel hier stehen. Aber ihr dürft euch freuen auf Episode, und da freue ich mich, kleiner Zwischeneinschub, besonders mit Tim Bindel drüber zu sprechen, weil ich glaube, er kann das gut.
Sperrwurf kommt jetzt, oder was?
Er kann das, glaube ich, gut. Zumindest habe ich das in gewissen Personalgesprächen, so erfahren. Und es ist ein großes pädagogisches Thema.
Billard. Ich habe mehrere Pokale im Billard aus meiner Jugend. Es muss Billard sein.
Ja. Fast. Also Episode 53 heißt, ich haue es jetzt einfach raus, Tim, zwischen Kompliment, Kritik und Korrektur. Die Kunst des Feedbacks im Sport.
Das ist ja fast wie eine Fortsetzung. Das finde ich ganz schön jetzt, ne? Also man kann ja wirklich jetzt hier bei der Episode jetzt sich freuen auf die nächste und sagen, ey, jetzt gucken wir uns mal genauer Feedback an.
Ja, jetzt sprechen wir mal drüber, was du gut machst.
Das ist richtig cool, ne? Weil sowas haben wir auch schon häufig gemeinsam erlebt, bei Prüfungen zum Beispiel. Finde ich ein ganz tolles Thema. Spoiler, ich bin unglaublich schlecht im schlechte Kritik geben.
Ja. Ja. Also nee, das wollte ich nicht bestätigen, aber das war eher so als wahrnehmendes Jahr gemeint. Ja,
das ist für mich ein großes Problem. Und das werde ich bis zur nächsten Aufnahme mal bearbeiten und beleuchten, woran das liegt. Und dann werden wir mich therapieren.
Ja, vielleicht geben wir uns fiktive oder auch echte Kritik nächstes Mal.
Boah, das ist cool. Ja, lass das machen. Ja.
Also,
könnte die letzte Folge werden, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, die Nummer 53.
Genau.
Wir geben uns Feedback am Ende. Boah, ich versuche dir mal richtig negatives Feedback zu geben. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
Ach, bestimmt. Aber ich habe mich zugehört.
Nee, ich habe dir kein negatives Feedback gegeben.
Ja, ich dir auch nicht. Habe ich schon mal? Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Das sollten wir nachholen.
Aber wir können, dürfen wir, weiß ich gar nicht, müssen wir noch rechtlich klären, ob wir anonymisiert negatives Feedback, was wir als Personen auf Grundlage unserer, Institutsarbeit hier bekommen haben, dürfen wir das präsentieren? Schwierig, oder?
Oh.
Also ausgewählt so.
Boah. Also ich überlege gerade, wo ich eher negatives Feedback bekommen habe. Ja, ein bisschen auch hier im Institut, aber eigentlich.
Nein, ich meine, man kriegt ja mal eine Mail, das und das passt nicht oder irgendwie sowas. Irgendwo, das passiert ja hin und wieder mal aus teilweise nachvollziehbaren und teilweise vielleicht auch nicht nachvollziehbaren Gründen.
Also negatives Feedback kriege ich eigentlich vom Steuerberater und im Fitnessstudio, sonst komme ich eigentlich ganz gut durch die Welt.
Sehr gut. Die Probleme hätte ich gerne. Ja. Vom Fitnessstudio? Wir vermissen dich oder was?
Nee, also durch die Geräte selbst kommt das Feedback. Es muss ja nicht nur verbales Feedback sein, weißt du, so, du bist schwach, Bruder.
Richtiger Lauch.
Du bist einfach heute schwach, sagen wir da, die 55 Kilo beim Latzug zum Beispiel.
Ja, oder man liegt auf der Bank mit knappen 80 Kilo drauf,
genau.
Da kommt irgendjemand an und man geht runter und bist du fertig? Ja. Ja, lass gerne drauf. Ich werfe mich noch auf.
Natürlich, ist auch Feedback. Ja. Oh, das wird ein schönes Thema. Ja, vielen Dank. Freue ich mich sehr.
Ja.
Machen wir noch einen schicken Titel draus oder war der schon schick genug? Nee.
Wir sprechen drüber. Ich fand ihn schon ziemlich schick.
Ja, ich habe ihn vergessen, aber.
Also zwischen Kompliment, Kritik und Korrektur. Die Kunst des Feedbacks im Sport.
Ja, das ist gut.
Ja.
Schön viele Karten drin. Hast du gut gemacht.
Jo. Ja, liebe Leute, das war Episode 52. Ist schon wieder vorbei. Wir hoffen, tontechnisch war es trocken heute hier. Also es klingt trocken irgendwie. Ich habe keinen.
Ja, die Musik ist auch pünktlich jetzt aus, weil nebendran in der Halle ist der Hochschulsport und der hat hier ein schönes Programm gehabt, während wir aufgenommen haben. Jetzt sind wir fertig und drüben ist auch leise.
Wir gehen vielleicht jetzt auch ein bisschen dancen darüber.
Ich tanze heute gar nichts mehr.
Ja, tanz nach Hause.
Nee, ich tanze nach Hause und bereite einen schwierigen Tag morgen vor und das ist mein Leben.
Würde ich gerne ein Kompliment an dich rausschicken und sagen, Tim, bravo, gutes Durchhalten.
Jawohl. Für dich auch gut. Also, das war One and a Half Sportsman, euer Podcast.
Nee. Euer Podcast und ihr hattet zwei Fragen. Wir hatten eine Antwort zur Episode Ich sehe was, was du nicht siehst. Hospitation im Sport aus unserem neuen Podcast-Studio. Freunde, mein Name ist Christian Theiss.
Mein Name ist Tim Bindel.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.